Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco und deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's!
Heute bin ich mit Chris Heyer verabredet. Er ist General Partner und Gründer von Marvelous Deep Depth Venture. Das müssen wir doch mal ein bisschen kurz üben. Chris, sagt doch mal ganz kurz, was ihr macht und wie ihr richtig heißt. Jetzt nicht, dass ich irgendwas noch verkompliziere in der Anmoderation.
Sehr gerne. Genau, Marvelous Deep Tech VC. Wir sind ein Early Stage Venture Capital Fonds, investieren in, wie der Name schon sagt, Deep Tech. Wir definieren das Ganze als Science-Based Solutions, chemische, physische oder biologische, wissenschaftliche Durchbrüche, die Klimakrise adressieren. Dort investieren wir sehr früh gerne in wissenschaftliche Ausgründungen, die wir dann auch hands-on unterstützen.
Das, was ihr macht, wollen wir nachher noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Aber vielleicht machen wir als allererstes einfach mal so einen kleinen Blick auf den Markt selber. Neulich kam ja ein Bericht von Shifted heraus, in dem gesagt worden ist, dass es einen dramatischen Einbruch gab bei Investitionen in sogenannte Clean Tech oder Climate Tech Investments. Ich selber habe da schon kommentiert, auch etwas beruhigend beim Startup Insider. Aber wie ist denn da euer Blick da drauf? Kam es denn jetzt zu diesen Einbrüchen? Ist das jetzt vielleicht nicht der richtige Moment, um eine Kommunikationsoffensive zu starten mit einem solchen VC, der auf diese Themen spezialisiert ist?
Sehr spannende Frage. Ich glaube, richtig, du hast kommentiert und man muss das, glaube ich, so ein bisschen differenziert betrachten. Übergreifend sind die Zahlen, wie sie sind, und das stimmt. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann sieht man halt eher so diesen Flight to Quality. Das heißt, die guten Unternehmen und die Unternehmen, die nicht einfach nur dem nächsten Hype folgen, erhalten weiterhin Funding. Das sind auch große Finanzierungen und das vor allem im Deep Tech Bereich und vor allem in jetzt hat das ganze, die ganze Kommunikation natürlich auch sich so ein bisschen verändert, weg von Impact, Sustainability, Climate, mehr Richtung Resilienz, Unabhängigkeit Europas. Und da sieht man einfach sehr stark so die ganzen Dual-Use-Möglichkeiten und Investitionen. Und das hat dann auch schon immer wieder auch was mit Infrastruktur zu tun, neue Materialien. Also deswegen würde ich nicht sagen, es ist der falsche Moment. Es geht ja nicht weg. Also nur weil nicht mehr so positiv drüber gesprochen wird, oder auch weil grundsätzlich erkannt wurde, dass durch ein Investment in eine Software-as-a-Service-Lösung, die aufzeigt, wo Emissionen entstehen, die Klimakrise oder allgemein die Herausforderungen unserer Zeit, und das ist ja nicht nur Klima, das ist Biodiversität, das ist genauso Freshwater, Ocean Health, Land Use, dass das nicht einfach nur durch Software gelöst wird. Genau.
Ja. Ich habe ja beim Startup Insider gesagt, nun ist die Zeit, dass die Spreu sich vom Weizen trennt. Das ist ja so ein bisschen anders formuliert, was du gerade selber auch schon formulierst. Und habe dort auch gesagt, dass die Überschriften sich vielleicht ändern, aber die Themen selber bleiben ja. Und genauso hast du es jetzt ja auch formuliert. Resilienz ist vielleicht die neue Überschrift, aber die Themen, die darunter liegen, Energieversorgungssicherheit und andere Themen, die bleiben. Dennoch ist es ja so, dass VCs und Fonds, ein solcher seid ihr, ja schon immer so ein bisschen auch davon profitiert haben, etwas, ich sag jetzt mal, ja, Dump Money, wie man so schön sagt, also teures Geld einzusammeln, damit ihr es intelligent auch tatsächlich auch investiert. Wie ist es denn auf der Fundraising-Seite auf eurer Ebene? Fällt es euch da ein bisschen schwerer, jetzt auch tatsächlich Geld für euren Fonds einzusammeln? Und bei der Gelegenheit kannst du ja vielleicht ganz kurz sagen, wo ihr da steht und wie groß und wie viel Geld habt ihr denn gerade schon eingesammelt?
Super gerne. Also es ist nicht Fundraising absolut. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit. Ich hatte noch vor unserem Gespräch jetzt heute noch ein Investorengespräch, wo ich gesagt habe, das, was wir ja sagen, wo wir investieren, und zwar in die Resilienz Europas, in die Unabhängigkeit Europas, müssen wir selber zeigen. Wir müssen unheimlich resilient sein. Es ist wirklich schwer. Ich glaube, wir sind mit Marvelous ja so letztes Jahr gestartet und man könnte jetzt sagen, als typischer Climate Tech VC, der wir nie waren, weil wir bewusst gesagt haben, wir gehen dort nicht rein, wir gehen nicht in diese Copycat, einfach jetzt den nächsten Climate Tech VC, der in Software investiert, zu launchen, wären wir auch einfach late to the party gewesen, weil die Zeit war da auch schon vorbei. Und es ist schwierig. Ich bekomme das von so meinen MitstreiterInnen aus dem Ökosystem, anderen GPs, die jetzt an den Markt gehen mit ihrem zweiten Fonds oder auch mit dem dritten Fonds, auch mit, wie schwierig auch es ist, diese Fonds zu raisen. Ich glaube, wir haben als Marvelous einen kleinen Vorteil, der jetzt auch nicht überragend groß ist, aber wir fokussieren uns eben nicht auf institutionelle Investoren, weil die gar nicht in First-Time-Fund-Manager investieren. Und vielleicht so übergreifend habe ich die Zahlen gehört, dass 88% der First-Time-Fund-Manager letztes Jahr aufgegeben haben, weil einfach der Markt nicht da war, weil sie eben es nicht geschafft haben, substanzielle Commitments zu closen oder überhaupt ein Closing zu schaffen. Und das führt zu deiner zweiten Frage, wo stehen wir heute? Wir haben letztes Jahr Commitments bekommen. Wir wollten eigentlich auch Anfang des Jahres dann mit einem First Closing in den Markt gehen, haben aber gemerkt, dass es länger dauert und haben aufgrund dessen uns entschieden, einen kleinen Zwischenschritt zu machen. Wir haben es Pre-Closing genannt, haben aus den vielen Commitments einige Commitments konvertiert, haben den Fonds, also unser erstes Closing gemacht und deployen jetzt auch aus dem Fund. Und damit können wir ganz einfach Track Record zeigen. Wir können unsere These beweisen, dass die funktioniert, dass wir diesen Zugang haben. Damit sind wir auf einem guten Weg und haben jetzt wieder auch ausreichend Commitments, um weitere Closings machen zu können. Genau.
Was hat denn bei euch den Unterschied gemacht, dass ihr seid ja ein First-Time-Fonds, jetzt unter den roundabout 10% derjenigen gewesen seid, die es doch noch geschafft haben, Geld einzusammeln. Was habt ihr denn anders gemacht? Was glaubt ihr, könnt ihr besser? Und warum haben die anderen aufgegeben, während ihr es doch weitermacht?
Super schwierige Frage. Ich würde es gar nicht so formulieren, was haben wir besser gemacht? Vielleicht hatten wir mehr Glück, vielleicht haben wir einfach länger durchhalten können. Ich glaube, ein Kicker, der uns definitiv geholfen hat. Als wir gestartet sind, waren wir zwei GPs, Philipp Budemeier und ich. Ich habe ihn damals 2022 schon bei einer meiner letzten Station kennengelernt. Und daraus ist eben diese Zusammenarbeit und diese
Wo war das? Welche Station?
Ich war bei der Hypoport SE verantwortlich für Innovation, Digitalisierung und als Chief Investment Officer habe ich einen Corporate Venture Capital Fonds aufgebaut und geleitet. Und damals im Rahmen der Investmententscheidung habe ich überlegt, eine ESG Due Diligence zu implementieren. Und Philipp ist auch Gründer von Better Earth. Das ist eine Nachhaltigkeitsberatung, kleine Boutique-Beratung, die sich vor allem auf mittelständische Unternehmen fokussiert und eben mit Investoren, PEs, VCs zusammenarbeitet. Und so haben wir uns kennengelernt und so kam so eins zum anderen. Uns war aber damals schon bewusst, alleine schaffen wir das nicht und haben lange nach einem dritten GP gesucht und letztes Jahr dann Lian kennengelernt und glücklicherweise ist sie dann vor ein paar Monaten als dritte GP dazugekommen und damit konnten wir dann auch sagen, okay, das Team ist komplett. Und so kamen dann so ein, zwei Erfolgsnachrichten dazu. Arne Mortiani ist als Venture-Partner noch dazugekommen, seit 20 Jahren Deep Tech-Investor, PhD in Material Science, vorher bei ETF als GP gewesen und Kiko Ventures als Founding-Partner. Und Christian Schad, den du ja auch sehr gut kennst, Gründer von Planet A, der dann auch bei uns eingestiegen ist als Venture-Partner. Und so konnten wir, glaube ich, einfach ich würde mal sagen, mit ein bisschen Glück und einer großen Vision, die wir haben mit Marvelous, die richtigen Leute überzeugen und so kam eins zum anderen. Und deswegen.
Das Umfeld ist trotzdem nicht einfacher geworden. Du hast es selber angesprochen. Trotzdem, die Themen bleiben ja zu Recht. Das hast du auch bereits gesagt. Auf welche Themen fokussiert ihr euch denn jetzt vor allen Dingen? Und habt ihr jetzt schon erste Investments auch gemacht?
Ja, genau. Also letzte Frage zuerst, kann ich gerne gleich mal kurz drauf eingehen. Genau, als wir gestartet sind, sind wir sehr systematisch vorgegangen und haben uns die Frage gestellt, wenn wir auf die Zukunftswirtschaft schauen, die innerhalb der planetaren Grenzen funktionieren soll. Was brauchen wir denn dort? Und wo fließt das Funding aktuell rein? Ich hatte eben schon mal kurz so angesprochen, wir wollten jetzt nicht einfach den nächsten klassischen VC-Fund machen, der einfach in die nächsten Hype-Cycles investiert, sondern sind dort sehr systematisch und wissenschaftlich vorgegangen und haben fünf Industrien identifiziert, wo die größten CO2-Emissionen entstehen, aber auch die größten negativen weiteren Faktoren auf die weiteren planetaren Grenzen entstehen. Das ist Food, Agriculture, Land Use, Construction, Buildings, energieintensiven Industrien wie Chemie, Beton, Stahl, Mobilität und Energie. Und wenn man sich dann anschaut, wo fließt das ganze Funding rein, wo ist es reingeflossen und wo ist auch der Status quo der Technologien, sehen wir gerade in Mobilität und Energie, dass es viele Later Stage Solutions schon gibt, die es hochskalieren zu gilt. Ja, Wind, Solar, Elektromobilität etc., Batterietechnologie muss weiter aufgebaut werden. Wir aber als Early Stage, wirklich als Pre-Seed-Seed Fund, wollen uns ja auf die frühesten, neuesten wissenschaftlichen Durchbrüche fokussieren und im Umkehrschluss eben genau da. Wir investieren in neuen Materialien, wir sagen Advanced Materials, New Materials in den Bereichen Food, AgTech, Construction Buildings, Energy Intensive Industries, genauso in Waste Cascading Solutions. Und um das Ganze mal angreifbar und mit Beispielen zu unterlegen, unser erstes Investment ist in Nanoplume. Das ist ein Cambridge Spin-Out, die auf Basis von landwirtschaftlichen Abfallstoffen ein neues Dämmmaterial, ein sogenanntes Aerogel, herstellen, was in der Bauwirtschaft genutzt werden kann. Es ist dünner, es ist effizienter und biologisch abbaubar. Das zweite Investment, was wir jetzt gemacht haben, das ist noch nicht announced, aber das ist auch im Bereich Advanced Materials, zeigt sehr gut auf, was wir mögen. Der Vater des heutigen Erfinders des Materials hat den ersten Prototypen vor über 20 Jahren erfunden und jetzt ist das Material soweit, es ist ein sogenanntes Noise Cancellation Material, was eingesetzt werden kann in verschiedenen Industrien. Aber du kannst dir vorstellen, Lärm ist ein extrem großer Impact. Und wenn du halt dämmen musst, brauchst du viel Dämmmaterial, sei es in Turbinen, in Anlagen oder aber auch in der Bauwirtschaft. Und viel Material heißt viele CO2, heißt viel Material. Und genau dieses Material ist kostengünstiger und es muss weniger genutzt werden. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Das heißt, wir haben inzwischen zwei Portfoliounternehmen und sind aktiv am Schauen in Europa.
Wie sind denn da die Investmentshorizonte? Also sind das die klassischen 10 Jahre, mit denen ihr dort auch die Investments tätigt?
Absolut. Also ich glaube, auch das ist etwas, ein Learning von mir definitiv, dass man nicht zu viel Innovation in eine Industrie reinbringen kann, in Venture Capital in dem Fall, wenn man sagt, wir gucken uns mal die empirischen Daten an der Venture Capital Fonds in Europa, da returnt ja im Average keiner bei 10 Jahren. Also wenn man dann schon sagt, empirisch auch, Deep Tech hat längere Zyklen, vor allem diese R&D-Zyklen und die Kommerzialisierung, wenn man es dann aber einmal bewiesen hat, dann geht's halt nicht wie ein Hockeystick, sondern dann geht's halt senkrecht nach oben. Das dann noch die Fundlänge zu verlängern, haben wir nicht gemacht. Also entsprechend ist es ein klassischer Plain Vanilla VC-Fund mit einem 10-Jahre-Zyklus. Und was wir aber erkannt haben, dass es eben, wenn man so früh investiert, nicht ausreicht, nur das Geld mit an den Tisch zu bringen. Und dafür haben wir daneben noch den Marvelous Catalyst gegründet, was ein dezidiertes Team ist, auch ein dezidiertes Revenue-Modell. Weil, wie du dir vorstellen kannst, die Investoren in unseren Fonds freuen sich darüber, wenn es ein zusätzliches Team gibt, was Value mitbringt, Value Creation, wie wir es nennen, mitbringt, Zugang zur Industrie, Zugang zu Laborflächen, Zugang zu Fördermöglichkeiten oder Zugang zur Wissenschaft, aber die wollen nicht dafür bezahlen. Und deswegen sind wir mit dieser Idee an den Markt gegangen. Das ist ein Membership-Modell, weil wir auch da erkannt haben, dass viele mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen in Europa Zugang in diese Industrien suchen, und einfach auch ein sehr signifikantes Asset haben für unsere Portfoliounternehmen, nämlich den Zugang in die Industrien haben, die Infrastruktur haben. Und so können wir beides zusammenbringen. Und diese dann aber nicht klassischerweise als LP in Fonds investieren. Und so haben wir unser eigenes Team, was unser Portfoliounternehmen unterstützt.
Also wir kennen das ja von Project A, die ja gestartet sind mit diesem Begriff oder zumindest es groß gemacht haben in Deutschland eines Operational VCs. Das heißt, zentrale Dienstleistungen auch den Portfolio-Companies zu geben. Das ist so ein bisschen gedacht in diese Richtung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Korrekt, dass ihr im Prinzip jetzt nicht nur das Geld, sondern dann auch noch entsprechende Netzwerke, Leistungen euren Investments, euren Portfoliofirmen zukommen lässt.
Richtig, der große Unterschied dabei ist nur, dass es keine Dienstleistung im klassischen Sinne ist, dass unsere Portfoliounternehmen dafür bezahlen müssen. Das war ja genau das Modell bei Planet A auch. Bei uns ist es so, da steht unseren Portfolio dem in Anführungszeichen kostenlos zur Verfügung. Gutes Beispiel dafür ist unser Deep Tech Runway. Das ist eine Konferenz, die wir einmal im Jahr machen. Die ist jetzt am 18.09. In der alten Philip Morris Zigarettenfabrik. Machen wir das gemeinsam mit Neuland. Und da bringen wir letzten Endes genau das zusammen, was ich eben besprochen habe. Es sind Deep Tech Startups aus Europa, die kommen, nicht nur unser Portfoliounternehmen, es sind Industrieunternehmen, Familienunternehmen aus Europa, es sind Forschungseinrichtungen, Fraunhofer, Max Planck, aber auch andere europäische Universitäten, die ihre Teams schicken, wo wir sie hands-on zusammenbringen, wo wir Industrie-Challenges formuliert haben, gemeinsam mit Also wir gehen da einfach nochmal einen operativeren Weg, als nur zu investieren.
Ja, gut. Ich meine, das machen ja viele, ne? Also VCs, die dann so Family Days haben und Netzwerkveranstaltungen und dann LPs, die vielleicht noch ein bisschen engagierter sind.
Aber das war's ja auch, ne?
Ja, genau. Aber deswegen nochmal, um das nochmal tiefer zu beleuchten, was macht ihr denn darüber hinaus? Also was so klassischerweise ja so als Unterstützung ja trotzdem von vielen vertikal organisierten VCs kommt.
Richtig. Ich glaube, also meine Erfahrung sowohl als Angel als auch als CVC-Investor, es gibt viele VCs, die sagen, wir sind Value-Add, aber am Ende ist das Geschäftsmodell von Venture Capital ja darauf ausgelegt, dass du einen Fund-Returner brauchst. Das war's. Ja. Und wenn wir aber darauf schauen, eben als Deep Tech VC wollen wir mehr Fund Returner, mehr erfolgreiche Unternehmen an die Straße bringen, auf die Straße bringen, weil wir sagen 10x für den Planeten. Wir wollen mehr Impact für den Planeten schaffen und da reicht es nicht aus, wenn wir nur ein erfolgreiches Unternehmen haben. Das ist so die eine Seite und deswegen tun wir dafür auch mehr. Und was ich eben meinte, dezidiertes Team, der Catalyst, was heißt das? Ist jetzt nicht einfach nur unser Portfoliotag, wo wir uns selber feiern, sondern zum Beispiel, wir haben eine Industrie-Challenge ausgeschrieben, gemeinsam mit EEW, größter Müllverbrennungsanlagenbetreiber Europas, die eine neue CO2-Abschneidungsanlage in Betrieb nehmen und wo wir jetzt Lösungen versuchen, gemeinsam mit Startups. Wir werden diese Woche eine weitere Chemieindustrie-Challenge announcen mit der Helm AG, ein Partner von uns, wo sich Startups dann aus Europa jetzt im Rahmen des Deep Tech Runways drauf bewerben können. Und vor Ort werden wir das Ganze kuratieren, um am Ende in POC-Projekte bestenfalls zu kommen. Und das ist genau das. Wir arbeiten mit dem Catalyst eben nicht nur für unser Portfoliounternehmen, sondern eben gemeinsam mit den Industrieunternehmen. Und das Ziel ist natürlich immer, die Portfoliounternehmen damit einzubringen. Aber es kann auch mal darüber hinaus andere Unternehmen sein, in die wir nicht investiert sind.
Okay, das heißt, eure USP laut Eigendarstellung ist jetzt, ihr macht da mehr als die üblichen VCs. Gleichzeitig müssen eure Portfolio-Companies nicht dafür bezahlen und vielleicht profitieren sogar noch mehr Companies davon und nicht nur die Portfolio-Companies. Trotzdem bringt das Ganze ja dann, es ist ja ein gewisser Kostenfaktor. Drückt das dann am Ende dann die Performance des Fonds dann auch, weil ihr diesen zusätzlichen Budgetposten damit einkalkulieren müsst, diese Aktivitäten?
Nee, weil die Kosten eben nicht auf den Fonds laufen. Das ist genau das, was ich eben meinte. Diese Kosten
mit
werden nicht
Netzwerk,
durch...
Mit diesem Netzwerk, mit diesen Memberships. Ne? Vielleicht kannst du das aber ein bisschen erläutern wieder. Das ist das Prinzip eine eigenständige Gesellschaft, die das dann macht. Und dann gibt es Members, das heißt so Corporate-Firmen, die dann einen Beitrag leisten dann.
Genau, also adressiert bewusst jetzt nicht klassische Corporates, weil die ja in der Regel auch die großen Innovationseinheiten haben oder heute neue Deutsch Venture Clienting Units haben, sondern bewusst mittelständische Unternehmen, so bis 10 Milliarden Euro Umsatz, ab 300, 400 Millionen, die bewusst auch Zugang in die Industrien suchen, also bewusst auch die kommerzielle Partnerschaften suchen zu Startups, aber eben nicht diese großen Teams schon in-house aufgebaut haben. Genau, und das ist ein dezidiertes Unternehmen. Also der Marvelous Catalyst GmbH mit einem eigenen Revenue-Modell. Das Ziel ist eine schwarze Null da, weil es soll halt kein Profit-Center werden und große Umsätze, sondern es soll am Ende des Tages ein Ökosystem bauen. Und deswegen belastet es eben auch nicht die Fund-Performance im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne. Wie du dir vorstellen kannst, wenn du dann mehr erfolgreiche Unternehmen im Fonds hast, dann hast du auch auf der Financial Return Seite einen positiven Impact.
Gut, aber dann lass uns doch mal kurz noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch mal zusammentragen, die, glaube ich, noch nicht so ganz deutlich waren. Also wie groß ist euer Fonds? Was ist euer kleinstes Ticket, was ihr investiert? Macht ihr, und wenn ja, wie viele Nachfolgerunden, in welcher Höhe? Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Dinge nochmal zusammentragen, die vielleicht wichtig sind für potenzielle Portfoliofirmen, die das auch hier hören und sich bei euch melden wollen.
Super gerne. Also wir raisen 75 Millionen, das ist das Ziel. Wir sind noch nicht dort, von daher kann ich nicht sagen, wir sind ein 75 Millionen Fonds und wir wollen klassisch im Early Stage natürlich das Risiko diversifizieren. Das heißt, wir zielen auf 25 bis irgendwo maximal 30 Portfoliounternehmen, gehen gerne sehr früh rein. Wie du dir vorstellen kannst, macht es dann eben auch Sinn, mit diesem zusätzlichen Catalyst halt Lead oder Co-Lead reinzugehen, weil wir dann natürlich auch den Wert des Unternehmens aktiv mit erhöhen wollen und können. Das heißt, gerne als Co-Lead-Lead. Und wenn wir dann im Target-Bereich angekommen sind, wird es wahrscheinlich so im Bereich 500.000 bis 1 Million Initial Tickets sein und dann bis zu 3,5 Millionen Follow-on-Tickets. So.
Ja, das sind ja, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, dann doch relativ vergleichsweise geringe Summen im Vergleich zum Anspruch, der da ist, wirklich Deep Tech-Themen, also sehr technologieintensive Themen, sehr R&D-intensive Themen zu finanzieren. Du hast es eingangs ja selber schon gesagt, dass die Realisierungschancen teilweise geringer sind. Die Upsides natürlich umso höher, wenn es dann funktioniert. Also wie steht es im Verhältnis, die Themen, die ihr in die rein investiert und die Summen, die jetzt erstmal zur Verfügung stehen, setzt ihr da erstmal dann auf sehr starke Co-Investoren, um diese Themen dann auch hebeln zu können?
Ja, also klar, ich glaube, da setzt jeder Early-Stage-Investor drauf, dass man nicht die Runde alleine macht, sondern dass man halt starke Co-Investoren hat. Unser erstes Investment haben wir mit SOSV aus den Staaten gemacht als Lead-Investor, haben Angel Invest hier aus Berlin mit in die Runde reingebracht. Zweite Investment ist auch ein anderer Institutional Investor mit reingekommen. Also das auf jeden Fall, dieses Netzwerk ist super wichtig. Es ist immer ein Miteinander und ich glaube, gerade in diesem Ökosystem von übergreifend Climate Tech versuchen wir VCs uns natürlich auch noch mehr gegenseitig zu unterstützen, weil wir alle so im Purpose vereint sind. Aber nochmal darauf zu sprechen zu kommen, dass es verhältnismäßig kleinere Summen sind. Es sind auch im Early Stage Deep Tech hast du noch nicht den Bedarf an diesen Riesensummen. Wir sehen, dass auch gerade die Teams sehr kosteneffizient sind, weil du weniger Marketing-Spendings zum Beispiel hast. Du hast halt mehr R&D-Spendings, mehr Technical-Spendings, definitiv. Wir sehen aber vor allem bei den ganzen Teams, dass die Zugang teilweise schon haben oder im Prozess sind zu Grants. Und damit kannst du halt, sagen wir mal, du machst irgendwo eine 3 Millionen Finanzierungsrunde in einem Pre-Seed Startup an Equity. Die können die relativ einfach auf 6 Millionen erhöhen, weil es dann nochmal zusätzlich 3 Millionen Grants gibt. Und da gibt es ja unterschiedliche Programme. Ein super Programm aus Deutschland, die Sprint, Agentur für Sprunginnovation, fördert unheimlich viele Deep Tech Durchbrüche, mögen wir sehr, sehr gerne. Und zitiere mich da nicht, falls ich da falsch zitiere, aber ich glaube, die geben bis zu 1,5 Millionen in der ersten Runde und bis zu 2,5 Millionen in der zweiten Runde in der R&D-Phase noch da rein. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig. Wir investieren halt jetzt nicht in TRL 1, wenn die Startups halt noch nicht mal einen Prototypen haben, sondern noch Grundlagenforschung machen. Sondern es muss schon mindestens ein Prototyp da sein und der Weg zur Kommerzialisierung klar sein, weil sonst bist du auch schnell über diesen Vorzyklen hinaus. Wenn die nochmal 2-3 Jahre R&D machen, dann ist das Geld aus der frühen Phase auch schon wieder weg.
10x hast du gerade als Formel rausgerufen. Was genau steckt denn da jetzt hinter? Also ist das jetzt 10-mal mehr Return on Investment? Ist es ein 10x an Impact? Ich glaube, so habe ich das auch verstanden. Aber wenn ja, wie bemisst ihr das? Vielleicht kannst du das doch mal so ein bisschen erläutern, welchen Anspruch ihr da habt und wie ihr den auch messt.
Ja, super gerne. Also 10x Return on Invest ist natürlich etwas, wonach jeder strebt. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen realistisch sein, was da möglich ist. Also wenn wir von 10x für den Planeten sprechen, haben wir uns lange mit auseinandergesetzt und sind auch initial mal mit einer anderen Metrik gestartet und haben uns Startups vor allem angeschaut. Ich hatte eben das Thema ja angesprochen, wie ich Philipp kennengelernt habe, der diese ESG Due Diligence entwickelt hat. Und die einfachste Dimension ist natürlich, wenn man sagt, wie viel CO2 mitigiert man, und das kann man als Plan ausrufen. Wenn man dann aber sagt, es wird ein bisschen komplexer und es geht nicht nur um CO2, sondern zum Beispiel um den Biodiversitätsverlust. Wie kann ich das dann in Einklang bringen, ja, wenn ich weniger CO2 mitigiere, aber dafür positiveren Einfluss darauf habe? Deswegen sagen wir, wir wollen das anhand verschiedener Kriterien uns anschauen, zum Beispiel auf Basis der Value Chain Performance, ja, oder auf Basis der Organizational Excellence. So, und das ist ein relativ standardisierter Prozess inzwischen bei uns, wo wir einen Status Quo erfassen, wenn wir keine Red Flags entdecken, Yellow Flags, dass wir dann teilweise mit den Startups eben dahin arbeiten, diese zu grünen Flaggen oder zu Tickmarks zu erarbeiten über die Jahre, die wir sie begleiten. Die perfekte Antwort könnte dir sicherlich Philipp, der bei uns für Impact Sustainability verantwortlich ist, geben. Aber das mal so als übergreifende Antwort.
Sehr cool. Ja, wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende auch unseres rund halbstündlichen Gesprächs. Gibt es irgendwelche Themen, die euch jetzt noch wichtig wären, oder einen Aufruf? Was braucht ihr gerade? Also wie kann man euch aktuell auf eurer Journey am besten unterstützen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, natürlich, wie jeder VC, im Fundraising suchen wir Investoren in unseren Fonds. Wir arbeiten sehr gerne mit Familienunternehmen zusammen, aber genauso mit High Net Worth Individuals. Dafür gibt es immer so kein richtig schönes deutsches Wort. Aber genauso Startups. Also wir sind aktiv am Deployen, am Investieren, Early Stage. Wir freuen uns da auf den Austausch in Europa. Ansonsten wahrscheinlich, was könnt ihr uns geben? Viel Glück, dass wir es schaffen, weil es ist etwas, was wir brauchen, glaube ich, in Europa, mehr in diese frühe Phase der wissenschaftlichen Startups zu investieren und die so zu kommerzialisieren.
Chris, all hands on deck, wie wir so schön sagen. Also ich glaube, wir dürfen um jeden Player froh sein, der sich um das Thema Klima, Umweltschutz, Resilienz, Energieversorgung, Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort kümmert. Da seid ihr jetzt nun auch mit dabei, auch verstärkt mit dabei. Wir werden uns sicherlich alle noch mehr über den Weg laufen. Ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Erfolg und bis bald.
Vielen Dank. Bis bald.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.